Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pierre Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 32. Folge des GZ-Podcasts Chefsache geht es um die Eingliederung und Transformation der lokalen Traditionsmarke Förstina. Ein Prozess, der auf dem Papier einfach klingt, in der Realität aber ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Strategie, Kultur, Markenführung und operativer Exzellenz ist. Warum das so ist, besprechen wir heute mit einem Gast, der diesen Wandel nicht nur begleitet, sondern maßgeblich gestaltet hat. Christian Schindel, Geschäftsführer der Rhön-Sprudel-Gruppe, ein Manager, der Verantwortung übernimmt, wenn es darauf ankommt und der die Integration von Förstina ganz bewusst zur Chefsache erklärt hat. 2023 übernahm die Gruppe die Marke in einer Phase, die Schindel selbst als kritisch beschreibt. Absatzverluste, explodierende Energiekosten, fehlende Transparenz im Controlling. Förstina stand, wie er sagt, mit dem Rücken zur Wand. Doch statt abzuwarten, entschied sich die Rhön-Sprudel-Gruppe für einen schnellen, konsequenten Neustart. Systeme wurden umgestellt, Prozesse neu gedacht, Potenziale identifiziert. Einer der schnellsten Integrationen, die die Branche in jüngster Zeit gesehen hat. Während Rhön-Sprudel 2025 stabil blieb, brachte Förstina nicht nur Herausforderungen, sondern auch enorme Chancen mit sich. Moderne Abfülllinien, freie Kapazitäten, ein starkes regionales Profil und ein ungewöhnlich hoher Erfrischungsgetränkeanteil. Keine Konkurrenz, sondern eine perfekte Ergänzung. Die Basis für eine neue Markenstrategie, die 2 Jahre lang entwickelt wurde und Förstina als Local Hero neu positioniert. Mit dem Claim Quelle von Gemeinsamkeiten. Doch Transformation gelingt nicht allein über Maschinen, Marken oder Märkte. Sie gelingt über Menschen. Schindel beschreibt eindrucksvoll, wie wichtig es war, die Belegschaft mitzunehmen, mit kleinen Infoformaten, offenen Gesprächen und echter Nähe. Die Leute haben echt toll mitgemacht, sagt er. Ein Satz, der viel über die Kultur hinter diesem Wandel verrät. Natürlich sprechen wir auch über Nachhaltigkeit, über 95%, Eigenerzeugung von Energie, elektrische LKWs, Quellenschutz im Biosphärenreservat Rhön und die Frage, wie man fossile Blockheizkraftwerke in den kommenden Jahren ablösen kann. Kurz gesagt, es ist die Geschichte einer Traditionsmarke, die neu gedacht wird. Wie man Wandel gestaltet, ohne die eigene Identität zu verlieren. Hören Sie rein! Hallo, lieber Herr Schindel.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie heute als Gast vor unserem Mikrofon sitzen beim GZ-Podcast Chefsache. Auch an Sie die obligatorische Frage zu Beginn unseres Gespräches. Was haben Sie zur absoluten Chefsache erklärt?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass Sie heute bei uns im Haus sind und dass wir zusammen den Podcast machen. Das freut mich sehr. Und nun zu Ihrer Frage. Offen gestanden habe ich mich der Frage ein wenig schwer getan. Was habe ich zuletzt zur Chefsache erklärt? Also grundsätzlich ist mein Führungsverständnis, dass wir mit oder dass wir als Führungskräfte hier im Unternehmen natürlich wesentliche Dinge gemeinsam besprechen, dass wir es auch schaffen, im Team gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen. Und ich glaube, dass das immer besser funktioniert, als Dinge einzeln zu entscheiden. Aber natürlich ist es so, dass ich Impulse gebe oder dass ich Projekte aufsetze, teilweise dann auch mal in seltenen Fällen selber die Projektleitung übernehme. Und das ist, glaube ich, ganz passend, wenn wir ja heute auch ein bisschen über die Marke Förstina sprechen wollen, über den Markenrelaunch, weil das war so ein Projekt, die Integration von Förstina in die Rhön-Sprudel-Gruppe, wo ich natürlich selber sehr tief involviert war, auch weil ich sicherstellen wollte, dass wir die Integration sehr schnell und in einer guten Qualität hinbekommen.
Also okay, das kann ich auch verstehen. Also Förstina ist Ja, in Hessen eine ganz tolle Marke, die kennen auch die meisten. Und das kann ich mir vorstellen, und von der Priorisierung her, dass sie sagen, das habe ich zur Chefsache gemacht. Also da geht es gar nicht so sehr darum, dass sie jetzt sagen, ich mache das alleine, aber ne, also sie haben eine ganz klare Prioritätenliste. Das ist eigentlich auch mit der Frage
genau
gemeint. Ne?
Und das war eine Top-Priorität. Wir haben Festina im Sommer 2023 übernommen. Das Unternehmen befand sich zum damaligen Zeitpunkt in argen wirtschaftlichen Nöten. Die Marke hatte schon über einige Jahre starke Absatzverluste zu verkraften. Dann erinnern wir uns ja, dass in der Zeit auch der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine begonnen hatte mit extremen Verwerfungen auf dem Energiemarkt. Ja. Da war man auch unzureichend gewappnet, sodass auch die Energiekosten explodiert sind und das Unternehmen im Prinzip mit dem Rücken zur Wand stand. Wir haben dann im Sommer 2023 übernommen, haben dann sehr, sehr schnell versucht, alle wesentlichen Systeme umzustellen und die Integration voranzutreiben, auch um genau zu sehen, ein gutes Gefühl dafür zu haben, wo verlieren wir Geld, wo verdienen wir Geld, wo haben wir Potenziale auch tatsächlich auch um Kosten einzusparen. Das war ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Hebel, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen.
Und Herr Schindel, hatten Sie in der Phase nicht einmal auch den Gedanken zu sagen, wir haben jetzt gerade eine Krise, das ist jetzt gerade alles unabwägbar, beziehungsweise nicht zu handeln, ich lasse das erstmal und schieb das auf später? Oder haben Sie gesagt, nee, das ziehe ich jetzt einfach durch?
Nein, das war nie Teil der Diskussion. Wir haben uns entschieden, das Unternehmen zu erwerben. Wir haben uns entschieden, das Unternehmen so schnell es geht zu integrieren, auch um weitere Verluste zu verhindern. Mhm. Mussten wir sehr, sehr schnell agieren, sehr, sehr schnell handeln und haben uns da ja wöchentlich sehr intensiv abgestimmt mit allen Abteilungen, welche Schritte bereits gegangen wurden, welche noch zu gehen sind. Mhm. Gerade so eine IT-Integration ist heutzutage eigentlich unabdingbar, um ein Gefühl für das Unternehmen zu bekommen. Ja, das Controlling war bei Festina nahezu nicht existent. Das heißt, wir hatten noch gar kein Gefühl dafür, bei welchen Kunden verdienen wir Geld, mit welchen Produkten verdienen wir Geld. Das war alles sehr, ja, das war alles, basierte alles auf Gefühlen, diese Einschätzungen. Mhm. Und ich treffe ungern strategische Entscheidungen auf der Basis von Gefühlen. Gefühle verleiten einen oft leider zu Fehlern. Insofern war das ganz, ganz wichtig. Und als wir diese Integration dann abgeschlossen haben, waren wir auch schnell in der Lage, vertriebliche Maßnahmen neu zu allokieren, im Bereich Einkauf Synergien zu heben, die Verwaltung miteinander zu verschmelzen, aber auch den Markenrelaunch aufzusetzen, die Neupositionierung von Festina zu anzutreiben, die wir ja heute im Prinzip offiziell starten wollen.
Mhm. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Festina-Thematik. Wollen wir vielleicht erstmal generell mit der Rhön-Sprudel-Gruppe beginnen? Ich würde dann einfach
unbedingt.
Wir kommen dann einfach später noch dazu, weil also ich habe natürlich auch ein paar Fragen auf der Agenda, aber lassen Sie uns doch einfach mal grundsätzlich anfangen, was die Rhön-Sprudel-Gruppe im Jahr 2025 angeht. Wie hat sich da die Gruppe absatz- und eben auch umsatzseitig entwickelt?
Wir hatten in den Vorjahren ja relativ starke Absatzzuwächse. Das war in 2025 so nicht der Fall. Wir haben unser Niveau bei der Marke Rhön-Sprudel zum Beispiel leicht ausbauen können. Bei Festina haben wir ein wenig Volumen verloren, was einfach daran lag, dass wir eine Portfoliobereinigung durchgeführt haben. Die hat zwangsläufig zu Absatzverlusten geführt. Mhm. Und an unserem Standort in Bad Liebenwerda, wo Spreequellen und Mineralquellen Bad Liebenwerda abgefüllt wird, hatten wir eine relativ große Investitionsmaßnahme, die zeitlich ein Stück weit leider aus dem Ruder gelaufen ist, sodass wir über zwei Monate im Bereich Glas im Prinzip gar nicht lieferfähig waren. Das hat uns erheblich Volumen gekostet, sodass das ja volumentechnisch jetzt nicht besonders gut war. Ergebnistechnisch waren wir dennoch zufrieden, da sind wir im Großen und Ganzen im Plan durchgelaufen und für 26 sind wir aufgrund der Vorgeschichte 25 eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass wir ein ordentliches Wachstum generieren können und unsere Absatzziele auch locker erreichen können.
Okay, heißt aber, jetzt haben Sie das Thema Glas, haben Sie jetzt im Griff, ist jetzt kein Thema mehr.
Das haben wir seit Sommer im Griff. Ja, das hat einfach zwei Monate länger gedauert, weil die ganzen Maßnahmen mit den Maschinentauschen. Also wir haben im Prinzip eine bestehende Linie teilweise abgebaut und mit neuen Maschinen, neuer Füller, neue Etikettiermaschine, Inspektionstechnik und so weiter ergänzt. Das heißt, da war auch ein Stillstand geplant. Der ist aber hinterher, ja, ungefähr auf die doppelte Zeit hinausgelaufen. Das heißt, die Bevorratung, die wir eigentlich geplant hatten, ist dafür dann nicht hingekommen.
Können Sie vielleicht so 2025 ein paar Kennzahlen nennen? Also gerade was jetzt im Plus- oder Minusbereich, hat sich der Umsatz um so und so viel Prozent verbessert oder der Absatz? Oder sind Sie da ganz Familienunternehmer und sagen, wir nennen keine Zahlen?
Mit den Zahlen sind wir traditionell eher zurückhaltend.
Aber Sie sind zufrieden?
Unter den gegebenen Maßnahmen oder unter den gegebenen Ereignissen sind wir zufrieden, ja.
Ja, okay. Also man hat ja zumindest jetzt von dem einen oder anderen Mineralbrunnen auch erfahren, dass gerade der Mineralbrunnen ganz, ganz stark auch von diesem Gesundheitstrend auch profitiert haben. Also ich sag jetzt mal, Roald Anniger von Gerold Steiner meinte irgendwie, das ist das klassische Functional Drink. Profitieren Sie auch ganz stark davon? Was sind denn bei Ihnen, welche Segmente sind denn bei Ihnen die Wachstumstreiber?
Ja, das sind schon die mineralwassernahen Segmente. Also allen voran sind das Mineralwässer. Vor allem auch der Bereich Glas hat sich die letzten Jahre extrem gut entwickelt. Im Bereich Einweg sehen wir auch noch weiteres Wachstumspotenzial, auch im Bereich Mineralwasser. Und was sich insbesondere bei der Marke Rhönsprudel, aber auch bei der Marke Mineralquellen Bad Liebenwerda wirklich hervorragend entwickelt hat, sind die Mineralwasser-Plus-Getränke. Also Mineralwasser mit 0,5-1% Frucht und mit einem natürlichen Aroma. Das sind Produkte, die sehr, sehr natürlich sind, die kalorienarm sind oder im Prinzip ohne Kalorien auskommen, hervorragend schmecken und genau auf dieses Gesundheitsthema natürlich einzahlen.
Und ganz konkret, würden Sie vielleicht sogar auch mit dem Gedanken spielen, in den Functional Drink Bereich einzusteigen? Ist das ein Thema für Sie?
Wir beschäftigen uns mit der Thematik tatsächlich. Wir sind jetzt aber nicht so weit, dass wir sagen, wir haben da aktuell Konzepte vorliegen, die wir in den Markt bringen wollen.
Mhm. Aber klar, Sie arbeiten an diesem Thema, klar. Okay. Wir hatten ja eben auch schon mal das Thema Mehrweg-Glasgebinde, das ist bei Ihnen ein absoluter Treiber auch, ja, haben Sie ja auch gesagt. Jetzt kommen wir so langsam, aber sicher kommen wir jetzt auch zum Thema Festina. Das hatten wir ja vorhin schon ganz am Anfang auch schon angesprochen. Wie wurden denn bei Ihnen die Logistik und die Produktionsstandorte in Ebersburg, Weyers und Eichenzell im Jahr 2025 operativ verzahnt? Wie kompliziert war das? Wie komplex war das?
Ja, also die Standorte sind ja für sich lebensfähig. Sie haben ja viele Jahre nebeneinander gut existiert. Die räumliche Distanz ist ja auch nur 1 Kilometer. Das ist nicht viel. Wenn wir aber bei Synergien im Bereich externer Logistik, Fuhrpark sind, ist es dann wiederum doch zu viel, um das mit dem gleichen Fuhrpark mehr oder weniger zu handeln. Ja, wir produzieren am Standort Festina etwa 270 Millionen Füllungen. Die kann ich nicht alle zu Rhönsprudel fahren, hier im Lager umschlagen, um dann gemeinsame Touren zu realisieren. Was wir schon machen, ist, dass wir teilweise Ware über Lager nehmen, also dass Rhönsprudelware bei Festina zum Beispiel zu finden ist und auch mittransportiert wird. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil. Also die externe Logistik läuft im Prinzip noch parallel. Wir haben natürlich Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich Stoppmengen und Ähnlichem bei Festina eingeführt. Bei Festina war es nicht unüblich, auch wegen 2-3 Paletten einen Kunden anzufahren, teilweise auch Kunden, die durchaus weiter weg waren. Das gibt's heute nicht mehr. Wir haben jetzt Mindeststoppmengen von 7 Paletten. Unter dem können wir es leider nicht mehr anfahren, weil sonst einfach die Kostenstruktur das Geschäft leider nicht profitabel machen würden.
Von der Produktion müsste es ja normalerweise auch Synergien geben.
Von der Produktion gibt es tatsächlich Synergien. Festina hat einen sehr, sehr guten Maschinenpark, sehr, sehr vernünftige Abfülllinien und hatte auch noch freie Kapazitäten. Der Standort hier Rhönsprudel hat die letzten Jahre immer schon unter einer sehr guten Auslastung gestanden, sodass wir im vergangenen Jahr auch Teilsortimente im B-Barken-Bereich umgezogen haben auf Festina. Das heißt, Kunden, die das früher hier an der Rampe geholt haben bei Rhönsprudel, holen diese Produkte jetzt bei Festina ab. Ja, das hat hier am Standort zu Entlastungen geführt und beim Standort Festina zu Auslastung. War also eine klassische Win-Win-Situation.
Okay. Kann man das so sagen, dass wenn Sie jetzt von der Differenzierung sprechen, die mit der Rhönsprudel-Gruppe und die beiden Marken Rhönsprudel und Festina, dass das passt? Hat Ihnen das im Portfolio noch gefehlt oder gibt es da Kannibalisierungseffekte?
Nee, Kannibalisierungseffekte gibt es tatsächlich gar nicht. Festina ist eine tolle Ergänzung in unserem Portfolio, einfach alles natürlich im gleichen Vertriebsgebiet stattfindet, die Marke im gleichen Vertriebsgebiet stattfindet wie Rhön-Sprudel. Das heißt, wir haben vertrieblich unglaubliche Synergien. Mhm. Wir können auch zwischen den Standorten Synergien heben, also die Verlagerung von Absetzen von Produkten auf den Standort Festina hat uns nichts gekostet, sonst hätten wir hier eine Anlage bauen müssen. Das hätte sehr viele Millionen Euro gekostet. So können wir einem Standort was Gutes tun und einen anderen Standort entlasten. Also auch da gab es natürlich erhebliche Synergien. Und die Marke Festina selbst mit ihrem Produktportfolio, mit den Mineralwassereigenschaften, die sie mitbringt, passt eigentlich auch sehr, sehr gut zu uns. Ja, es ist eben keine Marke, die 1:1 gleich funktioniert von der Arithmetik wie Rhön-Sprudel, sondern es ist eine Marke, die etwas traditioneller ist, die etwas familiärer positioniert ist, etwas regionaler positioniert ist und auch das im Produktportfolio sich entsprechend widerspiegelt. Wir haben einen unglaublich hohen Süßgetränkeanteil bei der Marke Festina, der liegt bei um die 40%. Das haben in Deutschland im Mineralbrunnensegment, glaube ich, nicht mehr viele. Und auch schon darüber sieht man, dass das gut ausdifferenziert ist.
Okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie wird denn die Unternehmenskultur nach der Übernahme durch einen internationalen Konzern an den Standorten harmonisiert?
Die Unternehmenskultur der Rhön-Sprudel-Gruppe ist nach wie vor die gleiche wie noch 2022. Hm. Das ist das Schöne bei Alma, dass es dort sehr, sehr wichtig ist, dass die Standorte ein gewisses Maß an Identität und Regionalität auch behalten dürfen. Mhm. Ist auch ein Stück weit Teil der Erfolgs-DNA der Alma-Gruppe. Auch in Frankreich ist es durchaus so, dass Standorte noch eigene Traditionen pflegen. Mhm. Und jetzt sind wir natürlich hier noch ein ganzes Stück weit weg von Frankreich, ist das hier umso mehr der Fall. Insofern, natürlich sprechen wir über Synergien, auch international. Aber die Unternehmenskultur ist schon noch die gleiche.
Okay.
Und Festina haben wir jetzt auch, wie ich finde, sehr, sehr gut onboarden können. Wir machen sehr viele gemeinsame Veranstaltungen aufgrund der räumlichen Nähe, die wir zueinander haben, ist es auch gut möglich. Und auch die Mitarbeiter, muss man sich ja vorstellen, hatten ja auch schon immer eine Nähe zueinander. Ja, die haben in der gleichen Straße gewohnt, die Kinder waren im gleichen Kindergarten, in der gleichen Schule, im gleichen Sportverein. Also man ist sich da tagtäglich ja sowieso über den Weg gelaufen. Und diese Distanz, die es unter Wettbewerbern natürlich gab und die auch über Jahrzehnte ja gepflegt wurde, die gab es, glaube ich, in den Köpfen der Leute gar nicht. Und ich sage das auf jeder Mitarbeiterveranstaltung immer wieder, bedanke ich mich bei den Festina-Leuten, weil die haben es uns echt verdammt einfach gemacht.
Okay.
Ja, wir dachten am Anfang schon, okay, wie wird das so, wenn jetzt so der Hauptwettbewerber kommt und auch natürlich Prozesse verändert und Entscheidungen trifft, die vielleicht dem einen oder anderen auch wehtun. Das wurde alles toll begleitet. Ja, die Leute haben echt toll mitgemacht. Wir haben da einen ganz tollen Mitarbeiterstamm. Die sind alle total motiviert. Die gehen voll mit. Die haben auch verstanden, dass die Lage des Unternehmens eine schwierige war und dass es Veränderung braucht. Wir haben da viel kommuniziert von Anfang an mit Infomarktplätzen, wo wir den Leuten sehr kleinteilig berichtet haben, was wir vorhaben in den nächsten Monaten, seien es Veränderungen in der Produktion, Veränderungen in der Logistik, in der Verwaltung, aber auch der Markenrelaunch. All das haben wir den Leuten immer erklärt, in kleinen Gruppen mit maximal 15 Leuten, dass auch die Möglichkeit bestand, Fragen zu stellen und wir da keine Frontalberieselungsaktion durchführen, sondern wirklich in den Dialog mit den Leuten zu treten und die mitzunehmen. Und das hat wirklich sehr, sehr, sehr gut geklappt.
Okay, das heißt, Sie haben sie richtig, richtig gehend mitgenommen.
Ne? Unbedingt. Nein, anders wäre das Risiko mir einfach zu hoch gewesen. Und wir haben da wirklich die Zeit investiert, auch Imagefilme und so weiter produziert, um den Leuten wirklich zu zeigen, was wir hier vorhaben. Mhm. Es gab natürlich auch Ängste, ne? Jetzt mit der Standort zugemacht und die guten Artikel werden zu Rhön-Sprudel verlagert. Da sind wir von Anfang an relativ stark entgegengetreten und gesagt, nein, wir werden in diesen Standort investieren, wir werden in die Marke investieren. Und der Standort wird einer sein, der langfristig zur Unternehmensgruppe dazugehört.
Ja klar, und das kann natürlich, oder das beruhigt zumindest die meisten Mitarbeiter, ist ja was Positives. Jetzt lassen Sie uns nochmal zur Marke selbst nochmal kommen. Planen Sie über das Kerngebiet Osthessen hinaus eine stärkere Präsenz, vielleicht auch national mit Festina? Was haben Sie vor mit der Marke?
Nein, also eine nationale Präsenz planen wir nicht. Die Marke Festina ist in Hessen gut bekannt und auch gut positioniert. Dazu gehört noch Westthüringen, dazu gehört noch Nordbayern. Das bezeichnen wir als unser Kernabsatzgebiet. Da sehen wir für uns noch Potenziale und die wollen wir in den nächsten Jahren heben. Also wir planen jetzt nicht außerhalb von 150 Kilometer, um den Kirchturm zu agieren, sondern wollen es erstmal in der Region unsere Hausaufgaben machen. Dafür haben wir über 2 Jahre an einer neuen Kampagne, an neuer Positionierung, an einer neuen Strategie für die Marke gearbeitet. Und die werden wir jetzt in diesem Jahr sehr, sehr zeitnah in den Markt bringen.
Okay, und Sie haben ja mit der Marke, haben Sie ja ganz, ganz viel vor mit der Festina-Marke. Gibt es da was in Richtung Verpackungsdesign? Also soll die Marke modernisiert werden? Was haben Sie mit der Marke vor?
Ja, also es geht tatsächlich nicht nur um die Verpackung, aber auch, es geht im Prinzip um die komplette Strategie der Marke Festina.
Also eine neue Positionierung fast?
Genau. Wir haben über 2 Jahre mit einem Marktforschungsinstitut und verschiedenen Verbraucherpanels versucht, den Markenkern abzuklopfen, auch nochmal zu sehen, wie ist die Mechanik hinter dieser Marke Festina, welche Werte verbirgen sich dahinter. Wie wird Festina, das ist ganz wichtig, hier im Kerngebiet in Osthessen wahrgenommen und wie in etwas weiter entfernten Gebieten wie beispielsweise Kassel, Gießen oder Würzburg. Und was funktioniert heute gut und wo sind eben offene Felder? Und wir haben eben festgestellt, dass wir so als Osthessen ein ganz gutes Gespür für die Marke schon hatten. Festina ist eine Marke, die sehr familienorientiert ist, aufgrund natürlich eines breiten Verpackungsportfolios, von der 0,5er PET-Mehrwegflasche bis hin zur 0,75er Glasflasche, dass die Marke sehr regional verwurzelt ist. Also Festina ist eine Marke, die hier in der Region sehr aktiv stattfindet. Es ist eine Marke, die weniger mit Leuchtturmprojekten wie irgendwelchen Fußball-Bundesligisten im Sponsoring arbeitet, sondern eher mit den Kreisligisten oder Bezirksligisten, mit der Feuerwehr vor Ort und so weiter. Also wir sind sehr, sehr eingebettet in die Aktivitäten der Menschen vor Ort.
Local Hero fällt mir dazu ein.
Ja, sozusagen. Und das haben wir versucht, in die Kampagne einzuarbeiten. Jetzt sind wir hier im Podcast, können wir natürlich wenig zeigen. Ich würde nur für mich konstatieren wollen, dass es uns wirklich gut gelungen in der Kampagne. Also wir zeigen die Region, wir zeigen Gemeinsamkeiten, der Quelle von Gemeinsamkeiten ist der Slogan der neue, den wir uns gegeben haben.
Wie heißt der Slogan nochmal bitte?
Quelle von Gemeinsamkeiten. Mhm. Und das können wir sehr, sehr gut und ich finde auch sehr, sehr glaubhaft darstellen. Mhm. Okay. Sowohl vom Produktportfolio, von unserem Sponsoring-Ansatz, von der Kommunikation, das greift alles wirklich sehr, sehr schön ineinander.
Aber Herr Schindel, ich darf Sie beruhigen, wir werden das Gespräch, werden wir crossmedial spielen. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch ein Auszug unseres Gesprächs in der GZ-Print-Variante stattfinden. Das Ganze bebildern wir noch ein bisschen und ich denke, da kann man vielleicht auch so ein bisschen Bilder sprechen lassen und ein bisschen Gefühl bekommen für die Marke. Ne?
Unbedingt.
Freue ich mich drauf. Ja, welche konkreten Meilensteine sehen Sie denn jetzt in Richtung Nachhaltigkeitskonzept, jetzt auch für die Zukunft für 2026, vor allem auch was die Abfüllanlagen angehen? Sie sind ja hier mitten in der Rhön, das ist ja, glaube ich,
ein Biosphärenreservat.
Genau. So ist ein kompliziertes Wort. Glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit spielt eine ganz große Rolle.
Nachhaltigkeit ist natürlich seit jeher ein fester Bestandteil unserer Marken-DNA. Das war es eigentlich schon immer. Das gilt für Rhönsprudel wie auch für Festina. Betrifft die Energieerzeugung. Wir arbeiten viel mit PV-Anlagen. Wir haben auch noch Gaskraftwerke, mit denen wir hier arbeiten, sodass wir auch eine sehr hohe Eigenenergieerzeugung haben von über 95% bilanziell. Wir beschäftigen uns damit, wie wir von den Blockheizkraftwerken wegkommen können in den nächsten 5 Jahren und auf komplett regenerative Energien gehen können. Da gibt es verschiedenste Ideen und Ansätze.
Haben Sie sich Zeitziele gesetzt bis 2030 zum Beispiel?
Tatsächlich sind diese Ziele relativ fix vorgegeben über die Blockheizkraftwerke. Die haben nämlich ein Enddatum, wo sie erneuert werden müssen. Und jetzt kann man natürlich überlegen, investiere ich nochmal in 10 Jahre fossil oder investiere ich in alternative Wärmeenergieerzeugungsquellen, wo wir sowohl ökologisch als auch ökonomisch einen vernünftigen Ansatz finden. Das ist gerade ein wichtiger Arbeitspunkt für meine Techniker.
Ja, also könnte man auch vorstellen, weil wir hier uns ja auch mitten in einem Vulkangebiet befinden, wäre das Thema Geothermie zum Beispiel auch ein Thema. Ich weiß nicht, frage ich mal so ganz unbedarft.
Ein erloschenes Vulkangebiet. Also ein Geothermie spielt da keine Rolle. Also es gibt Solarthermie-Optionen, mit denen man arbeiten kann. Die haben aber natürlich gerade in den Wintermonaten gewisse Probleme, weil da brauchen wir relativ viel Wärme, bekommen aber keine, weil die Sonne nicht scheint. Es gibt Ideen mit Wärmepumpen, das zu machen, hängt natürlich auch immer alles mit dem Temperaturbedarf in der Produktion zusammen. Mhm. Also der Temperaturverbrauch in der Produktion ist eigentlich der wesentliche Hebel, um regenerative Energien einzusetzen. Mhm. Und wenn man eine hohe Glasquote hat, braucht man recht ordentliche Temperaturen, so dass man daran arbeiten muss, wie können wir das Qualitätsniveau beibehalten unter Absenkung des Temperaturniveaus.
Ja.
Man kann natürlich die Temperaturen relativ schnell runterfahren und dann sehen, was passiert. Das sollte aber nicht der Ansatz der Wahl sein, sondern wirklich das sehr, sehr intensiv zu begleiten und immer wieder zu testen, was sind die Grenzen des Machbaren. Also das kann man gut vertreten. Wir produzieren ja am Ende des Tages Lebensmittel, auch Säuglingsnahrung. Da kann man nicht mal so ganz schnell irgendwelche Experimente fahren. Da muss ich das wirklich sehr, sehr gut überlegen, dass Sicherheit, Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen.
Ja, vielleicht noch ergänzen, vielleicht auch zu Ihrer Flotte. Ich habe auch gesehen, dass Sie hier natürlich ein paar LKWs stehen haben. Inwiefern spielt denn bei Ihnen auch die E-Mobilität eine Rolle? Jetzt, wo ja bis Juni 2031 die Förderung für LKWs verlängert worden ist.
Genau, also tatsächlich spielt die hier am Standort eine Rolle. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, da gab es noch eine Förderung für Hybrid-LKW, haben darüber 3 Hybrid-LKW angeschafft, die funktionieren gut und haben tatsächlich einen erheblich geringeren Verbrauch an Diesel, weil wir eben natürlich die Batterie mit an Bord haben. Gleichsam ist das nicht zukunftsfähig von der Technologie her. Die Förderung wurde gestrichen, danach wurde wahrscheinlich kein einziger LKW mehr verkauft. Ja. Und wir haben jetzt letzten Jahr beginnend die ersten rein elektrischen LKWs hier bei Rhön-Sprudel am Standort in Betrieb genommen. Warum bei Rhön-Sprudel? Hier gibt es Ladeinfrastruktur, die ist da. Wir haben sehr viele PV-Flächen, haben also günstigen Strom.
Wäre erstmal die nächste Frage gewesen.
Und tatsächlich funktioniert das erstaunlich gut.
Okay. Also wir sind sehr, auch von der Distanz her, von der Bewältigung?
Ja, wir sind mit unserem Fuhrpark im Umkreis von 200 Kilometern unterwegs und da funktioniert das.
Sehr gut. Also okay, was wäre denn maximal möglich? 350 bis 400, oder?
Also im Hin- und Rücklauf schaffen wir das, aber wenn wir jetzt einfach 350, 400 fahren würden, das würde nicht funktionieren. Das machen wir aber eh nicht, das ist
zu risikoreich.
Das ist auch zu teuer. Also wir arbeiten mit unserem Fuhrpark sowieso nur im Umkreis von 200 Kilometer.
Okay.
Wir haben das auch nur bei Gliederzügen, bei Sattelzügen gemacht. Warum? Es kann ja sein, dass wir im Winter eine längere Tour haben, dass es Stau gibt und so weiter. Die wissen alle, so eine Batterie bei kälteren Temperaturen entlädt sich. Das heißt, die müsste dann gegebenenfalls auch mal aufgetankt werden. Mhm. Dafür gibt es nur wenig Ladeinfrastruktur. Wenn ich dann mit einem ganz normalen Sattelzug irgendwo hinfahre, kann den Anhänger abmachen, dann kann ich auch in einer Auto-Ladestation fahren und kann den LKW dann dort aufladen.
Okay.
Deswegen haben wir damit jetzt erstmal begonnen. Die Erfahrungen sind durchweg positiv, sowohl bei Kunden, bei Fahrern, im Fuhrparkmanagement. Wir sind eigentlich alle sehr, sehr zufrieden. Die Mehrkosten sind nicht unerheblich in der Anschaffung von diesen Geräten. Aber dadurch, dass wir hier am Standort sehr günstig Energie erzeugen, sind wir kostentechnisch über die Laufzeit gleich oder sogar etwas günstiger, als wenn wir es mit den fossilen Fahrzeugen vergleichen.
Okay, also weil Sie praktisch auch durch die Solaranlagen zum Beispiel auch Energie gewinnen können und damit natürlich auch wesentlich, ich sage mal noch, an fossilen Kosten eben auch einsparen können.
Ne? Ja, es ist halt unabdingbar, wenn ich meine Flotte elektrisiere, dass ich eigenerzeugten Strom habe und dass ich auch ein intelligentes Lademanagement habe. Wir haben immer Spitzen, wo wir mehr Strom brauchen, als wir erzeugen können. Und wir haben auch umgekehrt Spitzen, in denen wir mehr Strom erzeugen, als wir verbrauchen. Und dann speist man das ins Netz ein und kriegt im Prinzip keine Vergütung dafür, also ganz, ganz geringe Vergütung. Und ich es schaffe, diesen Stromüberschuss im Bereich Stapler, im Bereich LKW-Mobilität zu speichern, dann kann ich sehr, sehr günstig tanken. Und das wiederum hilft bei der Amortisationsrechnung für so einen elektrischen Fuhrpark ganz, ganz immens.
Dann lassen Sie uns doch mal weiter, auch in Richtung Quellenschutz gehen. Also alles, was so ein bisschen Nachhaltigkeit auch angeht. Wie sichert die Gruppe die Qualität der Mineralwasserquellen jetzt im Biosphärenreservat Rhön langfristig ab? Ja, das ist ja ein Riesenthema auch. Ja, also nicht nur was die Qualität auch angeht, sondern auch was das Versiegen der Quelle angeht. Da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, wenn wir wieder solche Jahrhundertsommer bekommen, ja, dann ist das Grundwasser gefährdet. Also ist ja ein Riesenthema, ne?
Ja, Quellenschutz ist natürlich eine der Hauptaufgaben von einem Mineralbrunnen. Wir haben eben nur diese Ressource, wir sind ja auch nicht mobil. Das heißt, wir müssen mit der Geologie, die hier vor Ort so ist, wie sie ist, gut umgehen. Wir müssen sie sehr nachhaltig nutzen. Das heißt, wir müssen einerseits sehen, dass wir es schaffen, Einträge von unseren Quellen fernzuhalten.
Was könnten das für Einträge sein? Bauern, die...
Ja, Pestizide, Pestizidmetabolite. Wir haben PFAS, wir haben TFAS. Also es gibt unglaublich viele Dinge, die ubiquitär vorhanden sind und die natürlich über den Zeitablauf auch ihren Niederschlag in der Natur, im Grundwasser und dann eventuell auch im tiefen Grundwasser nach sich ziehen. Insofern arbeiten wir hier seit vielen, vielen Jahren mit regionalen Initiativen zusammen, im Quelleneinzugsbereich, Landwirten, Fördermittel angedeihen zu lassen, wie sie effizienter ihre Pestizide, Herbizide ausbringen. Ja, also ihnen das auszureden, das werden wir nicht schaffen. Insofern haben wir halt probiert, mit verschiedensten Initiativen ihnen Gefallen zu tun, uns einen Gefallen zu tun. Was heißt ihnen Gefallen zu tun? Pestizide, Herbizide kosten viel Geld.
Ja, klar.
Und viel hilft nicht immer viel. Ja, also geht darum, die möglichst effizient einzusetzen. Und da arbeiten wir mit verschiedenen Beratungsgesellschaften über den Landkreis Fulda zusammen und konnten so das Eintragsniveau in der Region maßgeblich reduzieren. Wir haben auch viele eigene Flächen. Da ist das Ausbringen von Pestiziden, Herbiziden natürlich nicht gestattet. Haben hier auch viele Flächen renaturiert oder arbeiten mit so Mutterkuhhaltungsprojekten, wo dann eine Kuh auf dem Hektar ist, wo also wirklich eigentlich nur noch so eine Art Landschaftspflege betrieben wird. Aber keine intensive Landwirtschaft mehr. Und das ist Teil des Quellenschutzes. Natürlich Digitalisierung der Quellen. Ja, ich muss meine ganzen Parameter, Absenkungsparameter und so weiter täglich monitoren. Auch viele Messstellen, Grundwassermessstellen, um dann genau zu sehen, was in Dürreperioden passiert. Und klar stellt man dann fest, der Grundwasserpegel, der senkt sich extrem ab. Ja, wenn es mal im Sommer 2 Monate nicht regnet, ist der Grundwasserpegel runter. Das ist so. Jetzt haben wir deutlich tiefere Quellen. Wir haben auch ein eher altes Wasser, wodurch wir die Einflüsse jetzt nicht tagtäglich merken. Aber wie gesagt, langfristig kann das alles passieren. Das heißt, man tut auch gut daran, die Quellen nicht auf 100% zu fahren, sondern eben immer ein bisschen Luft zu lassen.
Können Sie da mal vielleicht einen Unterschied machen? Also es gibt ja das normale Grundwasser, vielleicht auch von der Meterzahl her, und dann gibt es das Tiefengrundwasser. Wie groß ist denn da der Unterschied?
Das kommt total auf die Geologie drauf an.
Ja.
Also wenn Sie bei Rhönsprudel sind, ist man im Grundwasserbereich irgendwo 20, 30 Meter. Und die Quelle selbst, unser Mineralbrunnen, die liegen zwischen 180 und 250 Metern. Das heißt, man hat da sehr viele massive Sandstein- und Tonschichten, die das Wasser auch wirklich sehr, sehr gut abschirmen von Umwelteinflüssen.
Jetzt geht ja so ein bisschen die Mär um, dass die ganzen Mineralbrunnen diejenigen sind, die das Grundwasser abschöpfen, ja, und dann eben auch gefährden. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Also wie immer hilft bei solchen Debatten ein nüchterner Blick auf die Zahlen. Die Zahlen sind da glücklicherweise sehr eindeutig. Die Entnahmen der Mineralbrunnen am Gesamtwasserentnahmen bewegen sich irgendwo im Promillebereich, im Niedrigen. Wenn wir dann aber schauen, was der Nutzen ist der Mineralbrunnen oder wie viel der Beitrag zur Flüssigkeitsversorgung darstellt, glaube ich, tut man gut daran, diese Debatte nicht groß zu führen, weil sie im Prinzip auf keinem sehr soliden Fundament steht. Wir haben ja als Mineralbrunnen auch einen Versorgungsauftrag, insbesondere in schwierigen Zeiten. Und ich erinnere da gerne an die Ahrtal-Katastrophe. Da haben die lokalen Mineralbrunnen, die da in der Region sind, glaube ich, einen hervorragenden Job gemacht, die Leute zu versorgen. Denn es gab keine Wasserinfrastruktur mehr. Ja? Was hätten die Leute da trinken sollen? Es war alles kaputt. Die Mineralbrunnen vor Ort haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, um die lokale Bevölkerung zu versorgen. Das hat auch gut geklappt. Da sollte man keinen Hebel anlegen und im Mineralbrunnen irgendwelche Knüppel zwischen die Beine werfen, indem man sagt, ihr kriegt nur noch Bewilligungen für maximal 10 Jahre. Wir behalten uns im Kleingedruckten vor, im Rahmen von Dürreperioden, dass wir euch die Erlaubnis entziehen oder temporär untersagen können. Das bringt nichts. Also der Wasserverbrauch findet woanders statt.
Können Sie da vielleicht noch sagen, wer vielleicht die größten Unternehmen sind oder Verbraucher sind, die das Grundwasser eigentlich abschöpfen und eben nicht die Mineralbrunnen?
Also sicherlich gibt es...
Sind es die Haushalte zum Beispiel?
Ja, die Haushalte entnehmen viel, die Landwirtschaft nimmt viel, auch gewisse Industriezweige entnimmt viel. Das ist nicht das Thema. Es gibt ja auch vom DVGW eine langfristige Studie, wo man beobachtet hat, wie viel Prozent der Grundwasserneubildung wirklich verbraucht wird. Und der Trend dazu ist in Deutschland eigentlich rückläufig. Ja, wir gucken, wie viel Prozent der Grundwasserneubildung haben wir 1990 verbraucht und wie viel verbrauchen wir heute. Jetzt, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt leider nicht parat, aber es ist ein deutlich geringerer Anteil. Und die Projektion bis 2100 ist, dass es noch mal geringer wird. Das heißt aber natürlich nicht, dass es in gewissen Regionen durchaus zu Dürrezuständen kommen kann. Mhm. Die Grundprognose ist gut. Regionale Phänomene kann es aber deswegen trotzdem geben.
Okay, dann lassen Sie uns jetzt das Kapitel abschließen und kommen wir nochmal zum Thema Digitalisierung. Das hatten Sie ja vorhin auch schon mal angesprochen. Wie groß war denn das oder welche Investitionen fließen denn oder flossen 2025 in die Digitalisierung, vor allem in Richtung Lieferkette und des Vertriebs?
Also Digitalisierung ist bei uns natürlich ein Thema, wo wir ganzheitlich dran arbeiten mit verschiedenen Tools. Es gibt kleinere Tools auf SharePoint-Basis, die uns gewisse Einzelprobleme abnehmen. Ansonsten im ERP-System arbeiten wir gerade oder haben wir ein Produktionsplanungstool mit in Betrieb genommen, was wir von unserem ERP-Anbieter haben entwickeln lassen. Sind auch noch ein paar andere Betriebe mit dabei gewesen, wo wir aber federführend mit drin waren, um den Prozess einfach ein bisschen stabiler hinzubekommen. Das ist sicherlich ein Thema. Ansonsten arbeiten wir im Marketing durchaus sehr, sehr digital.
Wie groß ist bei Ihnen das Thema künstliche Intelligenz, das man ja allenthalben hört?
Also künstliche Intelligenz ist ein Thema, was wir aktuell vor allem im Bereich Marketing einsetzen, auch schon seit einiger Zeit. Wir haben im letzten Jahr auch einen Imagefilm von Spreequell zum Produkt Kräuterbrause mit rausgebracht, der auch in den einschlägigen Fachmedien sehr, sehr gut aufgenommen wurde, der mir auch hervorragend gefällt. Ist bei YouTube abrufbar für alle, die es interessiert. Da spielt das natürlich schon eine große Rolle, gerade wenn ich auch Marktforschung machen will, Wettbewerberanalysen. Ich bin einfach unfassbar viel schneller, als wenn ich das alles händisch
mache. Also auch um Effizienzen zu heben,
ja,
denke ich mal, auch was den Workload angeht, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich bin einfach unfassbar viel schneller. Ich glaube auch, dass wir im Bereich Accounting, Controlling da Riesenhebel haben. Aber wir arbeiten auch mit mittelständischen IT-Dienstleistern zusammen. Und die sind da jetzt leider noch nicht die allerschnellsten.
Okay, naja, ist unterschiedlich. Ne?
Würde mir da ein bisschen mehr Geschwindigkeit wünschen. Aber da muss man ein bisschen schieben.
Ja,
auch im Bereich Produktionsplanung wird das ein Gamechanger werden. Ja, wenn ich meine historischen Daten was Absatz angeht, was Relationen zu Preisveränderungen, Aktionen angeht, Wetterphänomene. Ja, wenn ich diese ganzen Daten da einbringen kann, da werde ich eine Prognosequalität hinbekommen, der Absatzkurve, die signifikant anders ist als heute und kann das natürlich auch im Rahmen der Produktionsplanung entsprechend berücksichtigen.
Logistik.
Also das ist ein Riesenhebel, ja, auch im Fuhrpark und so weiter. Das ist ein Riesenhebel, aber da stehen wir leider noch in den Kinderschuhen. Ich sehe da aber für unsere Branche, wo wir eben mit Wetterphänomenen immer wieder zu tun haben, wirklich einen ordentlichen Hebel.
Okay. Klingt alles sehr, sehr gut, auch in Richtung Zukunft. Deswegen auch meine letzte Frage, die sich in Richtung Zukunft richtet. Welche Wachstumsziele verfolgt denn die Gruppe nach der Integration von Fürstina in die Einbaustrukturen für 2026?
Also Fakt ist, Alma ist nicht nach Deutschland gekommen, um hier zu schlafen, sondern wir haben natürlich schon Ziele, größer zu werden. Wir haben Wachstumsziele, sei es organisches Wachstum, aber auch anorganisches Wachstum. Und da schauen wir natürlich immer nach Gelegenheiten, die sich anbieten, die auch passen. Ja, es muss gut zu uns reinpassen, geografisch, technisch, markenführungstechnisch. Da schauen wir uns um. Und wenn es dort interessante Opportunitäten gibt, dann werden wir uns bemühen, die zu ergreifen.
Verstehe. Also je nachdem, was der Markt so hergibt.
So sieht's aus. Es hängt nicht immer nur an uns. Wir geben unser Mögliches.
Ja.
Aber es ist immer eine zweiseitige Geschichte.
Ja. Nochmal ganz naiv gefragt, wachsen kann man ja natürlich auch über das Volumen, das ist ja auch klar, aber können Sie jetzt einfach den Hebel umlegen und können sagen, ich produziere jetzt noch mehr Mineralwasser, oder gibt es da jemand, der sagt, nee, so geht's nicht?
Nein, also man kann natürlich immer irgendwelche Dinge tun, um den Absatz anzukurbeln. Wir denken aber langfristig. Ja, wenn ich jetzt den Aktionsanteil signifikant erhöhe, erhöhe ich meinen Absatz. Das ist völlig klar, diesen Zusammenhang gibt es. Die Frage ist aber, was passiert dann langfristig? Möchte ich bei einer Premium-Marke einen Aktionsanteil von 80% haben? Da ist unsere Antwort ganz klar: Nein, das möchten wir nicht. Wir möchten wertige Marken, und wertige Marken spiegeln sich auch dadurch, oder der Wert der Marke spiegelt sich auch dadurch wieder, dass ein gewisser Verkaufspreis einfach damit einhergeht. Und an dieser Regel wollen wir nicht arbeiten. Natürlich machen wir Aktionen, machen wir gerne und werden das auch immer tun, aber es muss sich in einem gewissen Rahmen bewegen.
Mhm. Alles klar. Herr Schindler, danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.